Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Ich kann mir schwer vorstellen, dass es ihn persönlich gibt. Mir ist er auch noch nie begegnet, wenn ich ehrlich bin. Es gibt einen schönen Spruch, der mir dazu einfällt, der muss von einem Engländer sein. Der hat einmal gesagt, die Deutschen haben sehr wenig Humoristen hervorgebracht. Dabei sind sie das komischste Volk der ganzen Welt.
Wo bleibt der Humor? Wo bleibt der Humor?
Ja, sind Sie auch Germane, ja? Ah, nein, ich wollte Sie nicht beleidigen, nicht?
Auf dem letzten Komikerkongress in Bad Salzduflen hatte man doch wirklich alle drei deutschen Komiker eingeladen. Die anderen beiden waren nicht gekommen.
Heiterkeit hierzulande.
Mein Freund, der Fritz, hat mir einen guten Witz erzählt.
Eine Kulturgeschichte des Humors in Deutschland.
Jetzt ist mein Herz so schwer.
Von Christian Berndt.
Wo bleibt der Humor?
Und Ralf Beiderkellen.
Wo bleibt der Humor?
Auch wenn der Versuch, den deutschen Humor ergründen zu wollen, selbst wie ein Witz erscheint, so wollen wir es doch versuchen. Also, wie ging das los mit dem Humor? So ganz generell.
Das ist eine interessante Frage. Für mich reicht der Humor bis ins Tierreich. Insofern haben alle Menschen gelacht. Das Lachen ist 8 Millionen Jahre alt.
Meint der Kulturwissenschaftler Rainer Stollmann. In der griechischen Antike beginnt man dann erstmals, das Phänomen systematisch zu analysieren.
Wenn man den Beginn der abendländischen Philosophie sich anguckt, der begann im Prinzip auch mit einem Lachen, nämlich einer thrakischen Magd, die über einen Philosophen lachte, Thales von Milet, der beim Philosophieren in den Himmel guckte und dabei in den Brunnen fiel. Also sieht man schon, auch in der Antike hatte das Lachen und der Humor schon eine sehr wichtige Bedeutung.
So der Historiker Eckhard Schörle. Spaß gehörte früh zu Kultveranstaltungen. Hieraus entstand auch das spätere Wort Komik, erzählt der Kulturwissenschaftler Uwe Wirth.
Der Komos ist ein Umzug, den man macht, bevor die eigentlichen Theaterfestspiele beginnen, die ja religiöse Festspiele sind. Insofern ist der Komos der groteske und der körperbetonte Umzug, der sozusagen das eher Sublimere einleitet.
In Athen gab es im 4. Jahrhundert sogar einen ersten Spaßmacherclub, allerdings in einer Zeit der abnehmenden Toleranz. Denn bereits damals stritten die Philosophen der Antike darüber, welcher Humor der richtige sei. Sokrates nutzte Ironie, um Ignoranz bloßzustellen. Platon dagegen galt als Spaßbremse und verbot das Lachen an der Akademie.
Er hatte im Prinzip Angst vor der umwälzenden Kraft des Lachens. Für Platon war das Gute mit dem Ernsten verbunden und dem Lächerlichen gegenüber war er sehr skeptisch eingestellt, brachte das eher mit negativen Eigenschaften in Verbindung. Und so ist Platon schon früh als ein Feind des Lachens in Geschichte eingegangen und er hat auch den Göttern das Lachen nicht erlaubt.
Anders Aristoteles.
Für ihn sollte in der Komödie zum Beispiel das Lachen zur Verbesserung beitragen, also das Verlachen der Normabweichung sollte beim Publikum zur Verbesserung der eigenen Einstellung führen.
Aristoteles sah im Lachen das Merkmal, das den Menschen vom Tier unterscheidet. In Athen erzählte man gerne Witze. Beliebt waren solche über unfähige Ärzte und Städte, deren Bewohner als besonders dumm galten, zum Beispiel die Kymer.
Ein Bewohner von Kyme brachte nach dem Tod seines Vaters in Alexandria den Leichnam zum Mumienhersteller. Als er ihn wieder abholen wollte und bereits mehrere Mumien fertig waren, fragte der Mann den Sohn, »Woran erkenne ich deinen Vater?« Sagt der Sohn, »Er hatte Husten.«
Die Römer hielten ihren urbanen Humor dem der Griechen für überlegen. Schließlich wurde in Rom die Satire erfunden. Für Cicero sollte Humor geistreich und angemessen sein. Plumper Witz gehöre ins gemeine Volk. Allerdings gab es in der römischen Oberschicht durchaus Sinn für derben Witz. Der Dichter Catull reimte über einen dünnen Bekannten:
Von dir bleibt der Schweiß fern. Der Appetit fehlt auch, so dass dein Arsch sauberer ist als ein Salzfässchen. Und du kackst nicht einmal 10 Mal im ganzen Jahr. Und das ist dann härter als Bohne und Steine.
Bis nach Germanien drang der römische Humor nicht. Dort lachte man zwar auch, aber...
Witzesammlungen, die gibt's in Germanien nicht, weil Witze sind eine Sache von Städten. Also Witz kommt von Wissen.
Am fehlenden Witz änderte auch die Christianisierung der Germanen nichts. Im Gegenteil, nun wurde das Lachen auch noch verdächtig.
Die Kirche musste gegen die heidnische Lachkultur kämpfen. Also die offizielle Begründung war, Jesus hat in der Bibel nie gelacht. Und deshalb ist Lachen des Teufels. Lachen in den Klöstern war verboten, galt als Exzess des Leibes, als sinnliche Ekstase, die eben mit der Frömmigkeit nicht zu vereinbaren ist.
Aber ausgerechnet in den Klöstern begannen nun ab dem frühen Mittelalter Mönche, Witze zu sammeln und selbst wüste Späße zu treiben.
Sie finden auch in der Mönchsliteratur satirische Messen. Das heißt, in den Klöstern selber gab es zum Beispiel Esels- und Schweinemessen. Da haben die ein Schwein verkleidet mit priesterlichem Gewand um Ostern und haben einen Gottesdienst mit diesem Schwein als Priester gefeiert. Und das war sozusagen die Erlösung aus der Fastenzeit, wie bei uns im Karneval. Ein Bauer im 13., 14. Jahrhundert hätte den Witz nicht verstanden. Die Lachkultur des Dorfes ist die karnevalistische Lachkultur. Und Karneval besteht ja auch nicht aus Witzen, sondern aus grotesker Komik, wenn Sie an die dicken Figuren denken, die da auf den Wagen gefahren werden. Und das Stichwort für den ländlichen Humor ist Groteske.
Im Mittelalter entwickelte der Karneval auch eine provokante, fast politische Seite.
In der mittelalterlichen Tradition gibt es dann diese Idee einer kollektiven Komik, die einmal im Jahr stattfindet und die nennt man Karneval. Und da macht man nur auf einmal alles verkehrt. Da ist die Welt, steht sozusagen auf dem Kopf. Der Bettler zieht sich an wie ein König und darf sozusagen für die Karnevalszeit den König spielen. Aber es ist umgekehrt auch so, dass es immer noch eine Autorität gibt, die sagt, wann diese Veranstaltung anfängt und wann sie aufhört. Und das ist die Kirche.
Mit der Wiederentdeckung antiker Autoren im Hochmittelalter kam es innerhalb der Kirche zu neuen Debatten über Humor.
Im Prinzip waren mit Platon und Aristoteles die beiden Grundpositionen im Verhältnis zum Lachen genannt. Bekannt sein dürfte auch bei vielen noch der Name der Rose, der Roman von Umberto Eco von 1980. Der hat diese Frage im Prinzip in seinem Roman aufgegriffen.
Christus hat nie gelacht, erwiderte der alte Schroff. Das Lachen schüttelt den Körper, entstellt und macht die Menschen den Affen gleich. Die Affen lachen nicht. Das Lachen ist dem Menschen eigentümlich, entgegnete William. Jorge schnaubte ärgerlich. Nicht alles, was dem Menschen eigentümlich ist, ist deswegen auch schon gut.
Um diese Debatte spannt sich die Geschichte des Romans, aber auch eben viele Debatten im Mittelalter.
In Frankreich, so Stollmann, hätten am Beginn der frühen Neuzeit Autoren derbe bäuerliche Komik mit städtischem Witz verbunden und damit, wie etwa François Rabelais, große humoristische Werke geschaffen. In Deutschland dagegen sei in dieser Zeit keine bleibende Witzkultur in den Städten entstanden, denn hier habe ein selbstbewusstes Bürgertum für solche Art von komischer Literatur gefehlt. Hier glaubte die Oberschicht, sich vom Bauerntum durch Verachtung abgrenzen zu müssen. In Deutschland blieb die volkstümliche Groteske beherrschend, was auch für das wichtigste Werk der spätmittelalterlichen Lachkultur gilt.
Till Eulenspiegel, der ist ja also so zwischen 1300 und 1500 entstanden. Und das ist ein typisches deutsches komisches Buch. Der hat aber keine Witze. Zeigt aber in seiner Sammlung sozusagen den, sagen wir mal, nationalen Humor im Sinne von Anstiften zum Lachen, der in Deutschland zu dieser Zeit gängig war.
In der Badestube zu Hannover wollte der Bader nicht, dass sie Badestube, sondern Haus der Reinheit genannt werde. Davon vernahm Eulenspiegel und ging hin. Der Bader hieß ihn willkommen, Eulenspiegel zog sich aus und schiss einen großen Haufen mitten in die Badestube. Da sprach der Bader: »Deine Worte waren gediegen, aber deine Werke stinken übel.« Eulenspiegel sagte, will man rein sein, muss man sich außen und innen reinigen.
Till schlägt die Bürger, derb aber pfiffig, mit ihren eigenen Waffen. Das Buch ist eine Sammlung von Geschichten, die, so Stollmann, wahrscheinlich von Wandergesellen weitergegeben wurden. Sie spiegeln den Gegensatz zwischen Stadt, Land und Adel wider.
Das ist sozusagen eine Politisierung der Karnevalskultur. Und er spricht mit der Sprache, die in der Karnevalskultur dicke Bäuche, Großkörper, Essen und Trinken, mit der Sprache spricht er plötzlich politisch.
Till hält den arroganten Städtern, die die bäuerliche Kultur verachten, einen Spiegel vor. Auch für viele heutige Humorschaffende ist er noch relevant. So erklärt Dietmar Wischmeier auf die Frage nach dem ältesten ihm bekannten Zeugnis deutschen Humors.
Ja, also noch vor dem Godesberger Programm der SPD muss ich kurz überlegen. Nein, ernsthaft. Till Eulenspiegel. Allein der Name Uhl den Spiegel, auf Hochdeutsch leck mich am Arsch. Und damit in den deutschen Kulturkanon zu gelangen, das spricht schon dafür. Manchmal hilft einem die Heimat in der niederdeutschen Sprache dann doch. Ich hätte mich ja Twasfitzer oder Pittenwieser nennen können und die Aspekte-Redaktion hätte nichts gemerkt.
Wie auch Eulenspiegel, so Stollmann, sei auch Grimmelshausens Simplicissimus, in dem aus Sicht eines Narren die Brutalität des Dreißigjährigen Krieges beschrieben wird, nicht im eigentlichen Sinne komisch.
Sie setzten ihn zu einem Feuer, banden ihn, dass er weder Händ noch Füß regen konnte, und rieben seine Fußsohlen mit angefeuchtem Salz, welches ihm unsere alte Geiß wieder ablecken und dadurch kitzeln musste, dass er vor Lachen zerbersten mögen. Das kam so artlich, dass ich von Herzen mitlachen musste.
Wenn Sie an die berühmteste Szene denken, wie da sein Stiefvater von den Soldaten des Dreißigjährigen Krieges gequält wird, indem die Ziege an seinen mit Salz bestreuten Fußsohlen leckt und er auf diese Weise zum Lachen gebracht wird. Das heißt, selbst das Lachen wird dem noch zur Folter.
Aber Deutschland fehlte es nicht nur an städtischer Witzkultur, sondern auch an einem zentralen Hof wie in Frankreich, wo eine höfische Witzkultur entstand. Selbst an der legendären Tafelrunde am preußischen Hofe Friedrichs des Großen wurden eher Zoten gerissen. Geistvolle Bonmots spielten eine untergeordnete Rolle. Stattdessen amüsierte man sich noch bis ins 18. Jahrhundert über Hofnarren. Diese Art des Hofvergnügens stieß auf Kritik seitens der Aufklärer, und das neu entstehende Bürgertum setzte dem höfischen Witz das eigene, vernunftbestimmte Humorverständnis entgegen.
Das Bürgertum hat ein Bild von diesem Hofleben gezeichnet und gesagt, am Hofe, da herrscht im Prinzip nur eine oberflächliche Lustigkeit, keine Heiterkeit, die von Herzen kommt. Es wurde die Spötterei am Hofe, das Verlachen von anderen kritisiert. Und das war im Prinzip die Kontrastfolie, die man für dieses positive bürgerliche Humorverständnis benötigte. Davon wollte man sich abgrenzen.
Und mit der Französischen Revolution endete dann der höfische Witz.
Diese Zeit um 1800, also unsere Primetime, wenn man so will, mit Klassik und Romantik, ist natürlich auch die Zeit, wo Humor und Witz eine erste Konjunktur in der deutschen Literatur haben. Also es gibt um 1800 tatsächlich eine erste, ja auch theoriegetriebene Form, komisch, witzig, humorvoll und vor allem eben auch ironisch sein zu wollen. Und das ist die berühmte romantische Ironie, die eine Doppelbödigkeit hat, aber sich diese Doppelbödigkeit dadurch erarbeitet, dass sie sich an den philosophischen Systemen dieser Zeit abarbeitet, also am Idealismus und dort jetzt irgendwie diese hohen Ideale sozusagen kontrastiert mit dem menschlichen Allzumenschlichen.
Einer der ersten großen Erfolgsautoren Deutschlands, Jean Paul, versuchte, den englischen Humor eines Lawrence Stern nach Deutschland zu bringen.
Also es gibt bei Jean Paul einen erfreulich kurzen Roman, der heißt Leben Fiebels, über den Erfinder der ABC-Fibel. Und diese Geschichte basiert auf einem relativ schlechten Wortwitz, nämlich, dass die ABC-Fibel von jemandem geschrieben wurde, der den Namen Fiebel trägt. Und was sich sehr schnell herausstellt, ist, dass dieser Fiebel jemand ist, der einerseits gerne ein Schriftsteller sein möchte, andererseits leider überhaupt keine Ideen hat, was er schreiben soll. Und seine Idee, die er dann hat, ist, dass er einfach Buchstaben abschreibt und durch dieses Abschreiben der Buchstaben zu einem Schriftsteller wird, nämlich zum Erfinder der ABC-Fiebel.
Und hier zeigt sich die typisch romantische Ironie, die Fallhöhe zwischen hehrem Ideal und schnöder Einfallslosigkeit.
Aber verglichen mit der englischen Literatur ist es eben doch so, dass die deutsche Romantik innerlich ist und nicht besonders aufs Lachen aus ist.
In der Revolutionszeit kam es zu einer Gründungswelle sogenannter Witzblätter, vor allem in Berlin. Sie nannten sich Berliner Großmaul oder Berliner Krakehler und umgingen mit volkstümlichem Humor geschickt die Zensur, wie hier mit einer Persiflage auf behördliche Anordnungen nach der Niederschlagung der Revolution.
Es wird in Bezug auf den Weihnachtsmarkt Folgendes bekannt gemacht. Erstens, die Nussknacker dürfen keine Ähnlichkeit mit Militäroberoffizieren haben. Zweitens, die Holzkanonen werden untersucht, ob sie auch geladen sind. Drittens, niemand darf verbotene Flugschriften in Pfefferkuchen backen lassen.
Das Scheitern der Revolution überlebten nur wenige Hefte, wie zum Beispiel der Kladderadatsch. Ein Autor, der mit der romantischen Ironie brach, weil er sie als Zeichen der politischen Unfreiheit sah und zum Modernisierer der Satire in Deutschland wurde, ist Heinrich Heine.
Seitdem es nicht mehr Sitte ist, einen Degen zu tragen, ist es durchaus nötig, dass man Witz im Kopf hat.
Was ich betonen würde, was doch etwas sehr Jüdisches war bei Heine, das ist der Widerspruchsgeist, die Kritik am Bestehenden, gepaart freilich mit Liebe zu Deutschland. Da kommt, glaube ich, das jüdische Außenseitertum zum Tragen, also die Fähigkeit, von außen nach innen zu blicken und Dinge zu sehen, die dem Eingewurzelten, also dem, heute würden wir sagen, Bio-Deutschen, nicht aufstoßen.
Meint der Herausgeber der Zeit, Josef Joffe, der ein Buch über den jüdischen Witz geschrieben hat. Auch Sigmund Freud hat für seine berühmte Abhandlung »Der Witz und seine Beziehung zum Unterbewussten« von 1905 jüdische Witze und ganz besonders Heines Witzarbeit als Analysematerial genutzt. Witze ersparen einen Gefühlsaufwand, den man sonst mühsam aufbringen müsste. 1901 kam eine Erfindung aus Frankreich nach Deutschland, das Kabarett. In Berlin gründete Ernst von Wollzogen das Bunte Theater, auch Überbrettel genannt. Die Eröffnung fand am 18. Januar statt. Exakt 30 Jahre nach der Reichsgründung hatte nun auch deutscher Humor eine feste Heimstatt.
Die meisten Deutschen sind Aussachsen. Das merkt der Mensch auf Reisen schnell. Aus Chemnitz, wo die Strümpfe wachsen, aus Dresden, wo die Hölle schellt.
Anders als in dem aus der Pariser Subkultur kommenden Kabarett gab es im deutschen Kabarett keine Sozialkritik, sondern literarische Parodien fürs Bildungsbürgertum. Das Überbrettel existierte zwar nur einige Monate, zog aber eine Flut von Kabarettgründungen nach sich. Doch in Deutschland war es unter den Bedingungen der Zensur politisch harmloser als das französische Vorbild. Dagegen boten in Berlin die großen Revuen, eine unterhaltsam großstädtische Mischung aus Musik, Tanz und Sketchen, auch erstaunlich kritische Inhalte.
In Donnerwetter tadellos zum Beispiel gibt es eine Reformkaserne, eine Karl-Liebknecht-Kaserne, in der den Soldaten verboten ist, zu schießen und zu exerzieren, die sich da den schönen Künsten widmen und also durchaus für die damalige Zeit gewagte satirische Konstrukte. Im Grunde wurde der Stil der 20er Jahre da schon vorgeprägt.
Nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte der Umbruch. Nicht nur der Kaiser ist weg, sondern auch die Zensur. Das Kabarett wurde politisch. Es gab Revuen für Arbeiter wie den Roten Rummel von Erwin Piscator. Aber das Publikum blieb trotzdem meist bürgerlich. Linke Autoren wie Walter Mehring schrieben für Max Reinhardts Kabarett Schall und Rauch. Und auch der explizit politische Autor Kurt Tucholsky versuchte sich an der Revue. Politik und Unterhaltung mischten sich.
Wenn man jetzt Dada als Kunstphänomen nimmt, dann hat Dada ja nicht nur, ich sag mal, die seriöse Kunst beeinflusst, sondern ja auch die Unterhaltungskultur. Das wird alles dadaistisch, unsinnig. Diese ganzen Unsinnschlager der 20er Jahre sind ja eigentlich auch so eine humoristische Entladung. Und das ist wirklich neu. Das ist wie die Inflation, dass die Werte, an die man geglaubt hat, nichts mehr wert sind. Genauso wenig gibt es einen Sinn bei irgendwelchen Gedichten, sondern es kommt eher auf das absurde Moment an.
Aber der Bezug blieb auch im Nonsens politisch. Etwa wenn der große Bühnenstar der Weimarer Republik Max Hansen mit »Waren Sie schon mal in mich verliebt?« Hitler parodierte und dem NS-Führer eine homosexuelle Affäre andichtete.
Hitler und der Sigi Kohn kennen sich seit Jahren schon. Eines Tages singen sie aus, miteinander ins Hofbräuhaus. Doch schon bei der fünften Mass werden Hitlers Augen nass. Er umarmt den Sigi Kohn und stoppt das Blatt. Warst du schon mal in mich verliebt? Das ist das Schönste, was es gibt.
Und manchmal war in Berlin auch ein ganz spezieller Künstler aus München zu sehen. Karl Valentin.
Ja, oder ein Regierungsrat kann auf einem Motorrad fahren, umgekehrt unmöglich.
Eine singuläre Figur. Aber er war damals in Berlin auch ein gern gesehener Gast in den Kabaretts. Also, obwohl er nicht gern gereist ist, war er in der Zeit relativ oft in Berlin und hat mit seinem skurrilen und auch schon dadaistischen Humor natürlich da sehr gut hineingepasst. Und ich denke auch, jetzt vor allem, was den Darstellungsstil betrifft, auch die Kabarettisten beeinflusst. Also dieses distanzierte Spielen, das hat er eigentlich als erster so entwickelt.
Karl Valentins eigensinniger, verschrobener Humor ist, nicht zuletzt auf der Leinwand, eine Art Wiederkehr der mittelalterlichen Groteske. Überhaupt gehört Valentin zu den Ausnahmefiguren unter den hiesigen Humorschaffenden. Das erfährt auch Samuel Beckett, als er Valentin 1937 besucht. Angeblich soll der Münchner dem Iren zuerst einen Zahnstocher mit Pelzüberzug hingehalten haben, mit den Worten:
»Bei der Kälte braucht's was Warmes.«
Ja, der Karl Valentin ist also ähnlich wie der heute der Helge Schneider, ein Bauer in München. Das ist im Wesentlichen alte Lachkultur. Ich glaube, der macht auch keine Witze im engeren Sinne, sondern der ist grotesk. Eigentlich ist der mehr Dörfler und Karnevalist, als er Städter ist. Also Städter ist Harald Schmidt, Dieter Hildebrandt, der jüdische Humor in Deutschland in der Weimarer Republik und so, das sind alle Städter, die machen Witze. Aber Karl Valentin hat was von diesem bayerisch-dörflichen, das er in die Stadt trägt.
In den 20er Jahren erlebte die Revue-Operette, in der Nonsens, Zeitkritik und Jazz verschmolzen, ihren Höhepunkt. 1928 feierte Mischa Spoljanskis »Es liegt in der Luft« am Kurfürstendamm Premiere.
Das war ja das Stück, in dem Marlene Dietrich quasi entdeckt wurde und sie eine Nummer mit Margot Lyon und Oskar Kahlweis hat, wenn die beste Freundin mit der besten Freundin. Da geht es um eine Ménage à trois, wo eben sie mit ihm und mit ihr ins Bett geht und das ganz neue Verständnis von Sexualität und von Geschlechterrollen ironisch, aber doch auch ernsthaft durchspielt. Und das ist eine typische Nummer.
Früher gab's den Hausfreund, doch der schwand dahin. Heute erscheint das Hausfreund, gibt die Hausfreundin.
Überhaupt spielen Frauen im Kabarett der 20er Jahre eine große Rolle. Neben Margot Lyon gab es Blandine Ebinger, Käthe Kühl, Ursula Herking, Isa Vermehren, Trude Hesterberg, Annemarie Hase und viele andere herausragende Künstlerinnen. Und Claire Waldoff war als Solokünstlerin in den wichtigsten Varietés ein Star ihrer Zeit. Im Anzug und mit ihrer Lebenspartnerin pflegte sie einen konventionensprengenden Lebensstil. Ein anderes typisches Merkmal der Humor- und Unterhaltungsbranche war der hohe Anteil jüdischer Autoren und Komponisten.
Juden hatten ja bis ins 20. Jahrhundert keine Chance im normalen Leben, also Bauerntum, Handwerk, Wirtschaft, Banken, Politik, da wurden sie systematisch diskriminiert und ferngehalten. Also was machst du dann? Na klar, sie gingen in neue Bereiche, die damals alle aufkamen. Also zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Wien und Berlin. Also Theater, Kunst, Presse, Literatur, Film, wo das Wort und nicht die Herkunft entscheidend war.
Zugute kam vielen Juden dabei ihre kulturelle Prägung.
Die Kunst des Wortes hatten sie doch im lebenslangen Talmudstudium gelernt. Also raus aus dem Bethaus, rauf auf die Bühne. Da kommt, glaube ich, noch was hinzu. Wer Witze reißt, ist sympathisch. Also du konntest lachen, über dich selber lachen. Und das ließ dich irgendwie sympathisch wirken. Und deshalb, glaube ich, so entstand, glaube ich, der jüdische Humor in der Modernen.
Und der zeigte sich exemplarisch in den Kabarett- und Operettentexten in der für die 20er Jahre typischen Selbstironie. Ein Paradebeispiel hierfür ist die Conférence des 1880 in Brünn geborenen Autors und Kabarettisten Fritz Grünbaum aus dem Jahre 1931.
Ich war ja auch einmal Unternehmer, hatte ein eigenes Kabarett. 3 Tage vor der Öffnung bin ich draufgekommen, dass ich noch gar keinen Conférencier engagiert habe. Aber ich dachte mir, es ist kein Malheur, ich sitze an der Quelle, ich nehme mir den Grünbaum. Das ist ein vornehmer, geistreicher Künstler, hübscher Mensch ist auch, den hole ich mir.
Grünbaum lädt sich also selbst zum Vorstellungsgespräch ein und es kommt, wie es kommen muss.
Ich habe mich entschlossen, meinen entehrenden Vorschlag anzunehmen. Aber auf das eine mache ich mich aufmerksam. Segen werde ich an dem Geld nicht erleben, das ich mir da am eigenen Leib heruntergerissen habe. Ich wünsche mir, dass ich mitsamt meinem ganzen Kabarett pleite gehen soll. Was soll ich Ihnen viel erzählen? Mein Wunsch ist mir in Erfüllung gegangen.
1933 war es damit vorbei. Ein Großteil der Unterhaltungsbranche der Weimarer Republik ging nach Hollywood. Andere schafften den Absprung nicht rechtzeitig. Fritz Grünbaum zum Beispiel wurde 1941 im Konzentrationslager Dachau ermordet. Im Exil lebte ein Teil des Witzes und des Geistes der Weimarer Republik weiter. Erika Manns Pfeffermühle wurde mit über 1000 Aufführungen in ganz Europa zum führenden Exilkabarett. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wer immer lügt, dem wird man glauben, hat sie noch in Deutschland über Hitler gedichtet. Andere, wie Werner Fink vom Kabarett der Komiker, bleiben in Deutschland.
Ich finde so wenig Anklang bei den großen Häusern.
Nach der Machtübernahme durch die Nazis versuchte Fink mit doppelbödigem und vor allem mit halbgesagtem die Zensur zu umgehen und damit auch das Humorverständnis der Nazis, das er dann auch gleich auf die Schippe nimmt. In einer Nummer, in der er sich als Komiker einem Agenten vorstellt.
Wo bleibt der Humor?
Ja, das frage ich mich auch. Das Erste, was ich hätte, wäre vielleicht der volkstümliche Ansager. Ich stehe einfach da und strahle. Jetzt will ich mich mal zunächst vorstellen für die 3 bis 4, die mich noch nicht kennen. Das war ein Witz, nicht? Ich heiße Werner. So. Überhaupt, der Herr da unten hat ein Loch im Strumpf. Nehmen Sie Kakao. Das stopft.
Aber Goebbels versteht keinen Spaß. Fink kommt 1935 in das Konzentrationslager Esterwegen, eines der ersten. Aufgrund der Fürsprache von Kollegen bei Hermann Göring kommt er wieder frei. Bis 1939 kann er sich halten. Dann erteilt Goebbels ihm Auftrittsverbot. Den Krieg überlebt er, indem er sich an den einen Ort zurückzieht, an dem Goebbels seiner nicht habhaft werden kann, die Ostfront.
Der Herr Fink würde es wahrscheinlich so machen, der würde, also nachdem er eine Nummer angesagt hat, schließen, indem er sagt, meine Damen und Herren, wer mich heute nicht erkannt haben sollte, möchte ich mich noch schnell vorstellen. Also ich bin der Fink, leicht gedrosselt.
Hm. Tja, wo ist denn da der Witz?
Sie werden lachen, das ist gar keiner.
1945. Der Krieg ist aus. Schluss mit lustig war vorher schon. Jetzt will man neu anfangen und auch mal wieder lachen. Zu den überlebenden Humorschaffenden ohne Nazi-Vergangenheit zählt Werner Fink. Nach dem Krieg verarbeitet er diese Erfahrungen. Humorvoll. Was bleibt dem alten Narren schon übrig? Seine Programme tragen Titel wie »Der brave Soldat schweigt« oder »Sein Kampf«. Untertitel »Bewältigte Befangenheit«.
Ich habe eine richtige Angst gehabt. Ich dachte, um Gottes Willen, wie wird das enden? Ich meine, wenn ich natürlich das damals schon gewusst hätte, was man also heute weiß, dass das alles nur Mitläufer waren.
Und dann ist da die nächste Generation.
Überleg dir mal, wenn das die Soldaten hören, ja? Eben kommen sie von der HKL, von der Hauptkampflinie zurück, haben Tee gefasst, Verpflegung gefasst, ihren Schnaps, ihre Zigaretten, kommen ins Zelt oder in den Saal und hören den Witz, Herr Hauptmann, ich habe 10 Gefangene gemacht. Ja, bringen Sie doch her. Geht nicht, die halten mich fest. Kannst du dir vorstellen, 5 Minuten haben sie getobt über den Witz. Ehrlich. Und draußen haben sie ihn erlebt und haben ihn gar nicht wahrgenommen in dem Sinne so, sagen wir mal, ja?
Wolfgang Neuss lernt quasi im Schützengraben das Handwerk des Komikers. Das erste Kabarettprogramm, an dem er teilnimmt, trägt den bezeichnenden Titel Lachkalorien. So ganz frei ist aber auch der neue Humor nicht. Neuss erzählt einen Witz über die Briten. Die Besatzer drohen mit einem Jahr Gefängnis. 1949 entstehen die beiden deutschen Staaten. Und damit wird der jeweils andere zum Ziel der Komik bzw. des Spotts. In Berlin löcken die Insulaner und die Stachelschweine wieder den Stachel des real existierenden Sozialismus.
Nu, Karlchen, wie gefällt's dir denn nun unser VEB-Werkstatt Kalterhammer?
Oh, prima, prima.
Prima? Naja, weißt du, wenn du nun mal Ingenieur werden willst, ja, dann musst du auch freiwillig zu unserem Waffendienst melden, weißt du das?
Muss ich das?
Nu, klar. Wer nicht mit der Waffe in der Hand unseren Arbeiter- und Bauernstaat verteilchen will, für den ist in unserer VEB-Werkstatt Kalterhammer kein Platz.
Kennst du noch 6 Stunden und 13 Minuten Bedenkzeit kriegen?
Fängt da deine nächste Schicht an?
Nee, aber da geht der nächste Zug nach West-Berlin.
In der DDR gibt es 1949 so gut wie keine satirische Szene mehr. Lizenzen für Kabarett-Neugründungen werden nicht vergeben. Aus ideologischen Gründen, meint der Historiker Eckhard Schörle.
Komik beruht ja viel auf Widersprüchen, natürlich auch auf gesellschaftlichen Widersprüchen. Und in der reinen Lehre der DDR konnte man sagen, im Sozialismus sind viele gesellschaftlichen Widersprüche aufgehoben. Also hat im Prinzip auch diese Komik keinen Platz mehr.
1953 lassen die wachsenden Zahlen von DDR-Flüchtlingen in den Westen und der Volksaufstand die DDR-Führung zu der Überzeugung gelangen, dass es nützlich sein könnte, Foren einer begrenzten und kontrollierbaren Kritik zuzulassen. Im selben Jahr werden in Ost-Berlin das Kabarett Distel und ein Jahr später in Leipzig die Pfeffermühle gegründet. In ihren Programmen dürfen sogar Missstände angesprochen werden.
Und wenn du gern Bananen kaust und mal einen schicken Aal, dann kommt das vor, die gibt es nicht, ja, das passiert schon mal. Doch, doch, das ist nur ein sogenannter kleiner enger Pass. Zu Weihnachten und 1. Mai ist alle da am Mass.
Kabarett funktioniert ja aus meiner Sicht nicht, wenn es zu systemkonform operiert. Also es muss ja ein gewisses Maß an Kritik aufweisen, sonst gehen ja die Leute nicht rein. Also dann funktioniert das auch mit der Ventilfunktion nicht.
Und damit, so die Kulturwissenschaftlerin Silvia Klötzer, befindet sich das Kabarett der DDR von Anfang an in einer verzwickten Lage.
Das war die Gratwanderung, also einerseits erwünscht, andererseits auch kontrolliert und immer misstrauisch beäugt.
Verzeihen Sie jüdisch, dass ich hier den Westen nicht besang, sonst würde meine Mecker-Arie sicher viel zu lang. Ich ging durch unseren Sektor nur und kriegte schon Schock, denn schließlich sitzt der Tempel mir viel näher als der Rock.
Es gab in der DDR eine Definition von Satire, die da besagte, wir sind eine scharfe Waffe im Klassenkampf und nehmen lachend Abschied von den Fehlern der Vergangenheit,
erklärt der DDR-Humorschaffende Peter Ensikat 2012 im Gespräch mit Dieter Hildebrandt die offizielle Lesart.
Uns hat damals einfach vereint, dass wir radikal im Denken sein wollen und dass wir Tabus, die es gab, einfach nicht als Tabu anerkennen. Und früher einte uns ja fast subversiv mit dem Publikum so eine subversive Verschwörung.
Meint Wolfgang Schaller, der in den 1970er Jahren gemeinsam mit Ensikat legendäre Kabarettprogramme für die Dresdner Herkuleskeule schreibt. In der DDR wird Humor quasi zu einer Art Geheimsprache. Zwar spricht auch Dieter Hildebrandt viele Sätze nur halb und lässt das Publikum sie zu Ende denken. In der DDR werden Humorproduktion und ihre Rezeption zu einer Kunstform, die ein hohes Maß an Übung und Aufmerksamkeit fordert. Die DDR-Kabaretts sind Staatsbühnen und unterliegen daher der Kontrolle der Bezirksfunktionäre. Programme müssen vor der Aufführung abgesegnet werden. Im Westen gibt es diese Vorzensur nicht. Es kam aber immer mal wieder vor, dass Fernsehübertragungen von Kabarettsendungen abgesetzt wurden, wenn das Programm politisch zu heikel war. Ein frühes Beispiel: 1955 tritt Wolfgang Neuss in West-Berlin bei einem bunten Abend für Bundestagsabgeordnete auf. CDU-Mann Ernst Lemmer spricht die prophetische Einleitung:
Das freie politische Kabarett hört da auf, wo auch die Demokratie ihr Ende gefunden hat.
Worauf Neuss seine spitzen, aber letztlich harmlosen Pointen abfeuert.
So, ich werde jetzt gleich ein bisschen schneller sprechen.
Also das mache ich immer, ja? Weil ich versuche denn beim Sprechen zu denken, gell? Falls einer der Herren das nicht kennen soll, also entschuldigen Sie bitte. Mensch, da steht nur so ein Fopo an der Zonengrenze. 11 Jahre lang, ja? Und was sieht er, wenn er sich umkickt rings um Berlin? Türme, Türme, Türme. Und was denkt er? Na bitte.
Auf bundesdeutschen TV-Geräten zu sehen ist währenddessen allerdings der Schriftzug Technische Störung. Ein ARD-Intendant hatte im vorauseilenden Gehorsam gehandelt, aus Angst vor politischen Witzen. Das Gros der Bürger beider Staaten amüsiert sich derweil aber mit unpolitischer Komik. In Westdeutschland ist mit dieser Art des Humors vor allem eine Person verbunden, Heinz Erhardt.
Oh, wär ich der Kästner Erich. Auch wäre ich gern Christian Morgenstern. Und hätte ich nur einen Satz vom Ringelnatz. Doch nichts davon. Zu aller Not habe ich auch nichts von Eugen Roth. Drum bleibe ich, wenn es mir auch schwer ward, nur der Heinz Erhardt.
Sprachlich ist Heinz Erhardt einigen seiner Vorbilder durchaus ebenbürtig, aber nicht politisch.
Also Heinz Erhardt in seiner kompletten Harmlosigkeit ist ja eher eine Verdrängung von Geschichte als nur einfach harmlose Heiterkeit,
meint der Humorforscher Rainer Stollmann. Insofern ist Erhardt der richtige Komiker für das Wirtschaftswunder. Ganz anders sieht es zu diesem Zeitpunkt in Großbritannien aus.
This is the BBC Light Program. Ladies and gentlemen, the Goon Show.
Mitte der 50er Jahre sind Spike Milligan und Peter Sellers in Großbritannien ähnlich populär wie Erhardt in Deutschland. In der Goon Show präsentieren sie eine Komik, die in der Tradition von Lawrence Stern und Lewis Carroll gesehen werden kann und in der es ständig um den Krieg geht.
What time is it, Eccles?
Just a minute, I got it written down here on a piece of paper. A nice man wrote the time down for me this morning.
Solch absurde und groteske Komik hätte im Deutschland der 1950er Jahre weder in Ost noch in West ein Publikum gefunden. Das ändert sich in den 1960er Jahren. 1967 heißt es auch im deutschen Fernsehen, and now for something completely different.
Meine Damen und Herren, nun zu etwas Ernstem. Der Frauenüberschuss ist in den letzten 10 Jahren zu einem bedrückenden Problem geworden.
Da sitzt ein distinguierter Herr in geschmackvollem Anzug in Schwarz-Weiß auf einem Sofa und berichtet todernst von einem Professor Mutzenberger, der ein Verfahren entwickelt habe, mit dem man des Frauenproblems Herr werden könne.
Herr Professor Mutzenberger, Sie sind mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden für die erste gelungene Umwandlung einer Frau in ein Kaninchen.
1953 glückte es mir, den Kopf einer 40-jährigen Postangestellten auf ein 2-jähriges Kaninchen umzusetzen, nicht wahr? Die Dame verrichtete noch jahrelang Schalterdienst, heiratete dann ein älteres Wildkaninchen und lebt heute nach ihrer Scheidung zurückgezogen in einer Heidelberger Kleintierhandlung.
Natürlich.
Wohl manches, was Loriot damals und noch später geleistet hat, ist dem anarchischen Humor nicht so ganz fremd, würde ich meinen.
Kommentiert Eckhard Henscheid. 1969 wird er zum Redakteur einer bereits 1962 gegründeten Satirezeitschrift. Ihr Titel Pardon, deren erstes Titelbild stammt von Loriot. Ein Herr mit Einstecktuch und Fliege hält freundlich einen Blumenstrauß in die Luft. Mitten im Blumenbukett steckt eine Bombe.
Heute hat eben das Zeitlose und Gemütliche von ihm überdauert, weil es auch heute tatsächlich, da es ohne namentlichen Bezug und ohne Zeitbezug auskommt, für sich stehend immer noch sehr komisch ist. Aber der war genauso auch ein politischer und ein gesellschaftskritischer Künstler.
Urteilt der frühere Chefredakteur des Satiremagazins Titanic, Oliver Maria Schmidt, über Loriot. Als Eckhard Henscheid zu Pardon stößt, erreicht die Zeitschrift ihre höchste Auflage. Hier zeigt sich die spezielle Melange aus hochpolitisiertem Anspruch und hedonistischem Individualismus, wie sie für die 68er-Protagonisten typisch ist. Pardon steht für einen Aufbruch.
Nicht unbedingt im Sinne einer Umwälzung der Gesellschaft, das wurde hin und wieder damals auch schon ins Gespräch gebracht, mal ernst, mal weniger ernst. Aber dass formale Neuerungen das Gefühl derer draußen im Lande stützen könnte, dass man sich nicht ganz allein auf dieser seltsamen Welt der 60er, 70er Jahre, also immer noch auch Adenauer Republik, vorkommt und dass da zum Beispiel ein satirisches Organ hilfreich sein könnte.
Aus Pardon geht die neue Frankfurter Schule hervor, zu deren Gründern neben Henscheid Bernd Eilert, Effi Bernstein, Chlodwig Poth und Robert Gernhardt zählen. Die stehen aber keineswegs nur für die hohe Schule des Humors, sondern befördern auch einen Komikertypus mit, der heute nicht unbedingt für intellektuellen Humor steht, Otto Waalkes.
Also insofern gibt es da so eine kongeniale Popularisierungsfigur, die Otto da dargestellt hat und der aber sozusagen dann auch die Brücke zu jungen, dummen Menschen wie mich irgendwie hergestellt haben, die einfach über sowas lachen konnten und noch gar nicht wissen konnten, dass das eigentlich etwas Intelligentes ist.
Zur Zusammenarbeit, so der Kulturwissenschaftler Uwe Wirth, kommt es, weil Otto die Texte der neuen Frankfurter Schule im Radio gehört und einfach übernommen hat.
Irgendwann ist das Knorr, Eilert und Gernhardt zu Ohren gekommen und haben gesagt, mein lieber Freund, wenn du unsere Witze hier auf die Bühne bringst, dann wollen wir beteiligt werden. Und sie haben sich dann gezwungen, sie zu seinem Ghostwriter zu machen.
Und auch an anderer Stelle bedient sich Otto, beim jüdischen Humor.
Honeymooning, I was fabulous, you would have adored me. I was on water skis.
Weißt du denn nicht mehr, wir beide im Urlaub, ich auf Wasserschienen auf dem Chiemsee, weißt du nicht mehr, ich auf Wasserschienen, ich glitt über die Gischt dahin, mein Körper war geölt, meine Haare wehten im Wind mit einer Hand und du saßt vorne im Boot und rudertest wie wild.
My wife was in the boat ahead of me, rowing frantically.
Seine Anleihen bei Woody Allen sind eines der vielen kleinen Mosaiksteinchen, mit dem sich auch der jüdische Humor leise wieder in den deutschen Humor zurückschleicht. Derweil findet humoristische Massenunterhaltung in der DDR vor allem in den großen Fernsehshows statt. Anders als im Westen wird das politische Kabarett in der DDR nicht im Fernsehen übertragen. Zu riskant.
Also die DDR war nicht so souverän. Da gab es zu viele Funktionäre, die das tatsächlich als feindlich betrachtet hätten.
Ein Sonderfall unter den humoristischen DDR-Unterhaltern ist O.F. Weitling. Als Moderator der wichtigsten DDR-Fernsehshows überschreitet Weitling mit satirischen, subversiven Witzen die Grenzen zum Kabarett.
Man darf ja nicht alles ins Ausland schicken. Ich habe das mal gelesen in Karl-Marx-Stadt. Am Hauptbahnhof war dort ein Aushang am Postamt. Da stand drauf, was ein DDR-Bürger alles nicht ins Ausland schicken darf. Da standen ja Sachen drauf, die kannte ich noch gar nicht. Also, Sie dürfen zum Beispiel, steht auf diesem Plakat, ins Ausland keine Munition schicken. Aber auch keinen Räucheraal. Na gut, Munition werden Sie vielleicht noch kriegen. Aber trotzdem.
Als er in seiner Moderation zur Eröffnung des neuen Friedrichstadtpalastes in Berlin 1984 im Angesicht der versammelten DDR-Staatsführung kritische Witze macht, wird ihm das zum Verhängnis. Er wird aus dem Verkehr gezogen. Ab den 80er Jahren wird mehr möglich, auch in der Herkuleskeule.
Also wenn man die heute liest oder sieht, also die sind immer noch von großer Intensität. Also da sprechen die Endjahre der DDR aus diesen Programmen. Also die sind ziemlich dicht an der Atmosphäre dieser Zeit.
Die Herkuleskeule macht bis heute Kabarett. Auch eine andere Satireinstitution hat die DDR überlebt. Das Magazin Eulenspiegel. So wie sein Westpendant Titanic, das 1979 gegründet wurde, die alte Bundesrepublik überlebt hat. Ihre jeweiligen Leserschaften sind allerdings noch fast alle entlang der alten Zonengrenze geteilt.
Dass wir ein Ostblatt sind, das ist einfach so.
Sagt Eulenspiegel-Redakteur Andreas Koristka. Das sieht auch der frühere Titanic-Chefredakteur Oliver Maria Schmidt so. Weshalb man einst auch schon mal angekündigt hat, den Verkauf der Titanic im Osten einzustellen.
Also wir haben die Spaltung des deutschen Satiremarkts wieder hergestellt. Das entsprach einer wirtschaftlichen Realität. Wir haben im Osten kaum Verkäufe gehabt. Das ist, glaube ich, bis heute so geblieben.
Allerdings muss die Titanic damit leben, dass der Eulenspiegel mittlerweile auch Leser im Westen findet.
Die werden interessanterweise seit kurzem sogar ein bisschen mehr. Wir nehmen das Erstaunen zur Kenntnis.
Aber die Titanic hat auch Leser im Osten.
Es gibt ein paar Inseln der Intelligenz in Dresden, Chemnitz, Leipzig, Gotha, Brandenburg, Burg, Schwerin, Rostock, Ostberlin.
Im Großen und Ganzen kommt man sich aber nicht ins Gehege.
Die Titanic ist unsere kleine Schwester aus dem Westen und wir verfolgen mit Wohlwollen, was da passiert. Die Unterschiede sind gar nicht so groß. Die Titanic legt vielleicht ein bisschen größeren Akzent darauf, was so in ihrer eigenen Twitter-Bubble passiert. Und wir sind dann eher, wir kümmern uns um die Sachen, die in der Tagesschau behandelt werden. Wir sind so das Schwarzbrot der Satire.
Es gibt in vielen Punkten aber Übereinstimmungen, zum Beispiel in der Einstellung zur Satire.
Der einzige Geist, der letztlich Titanic damals zur Gründung brachte und bis heute gehalten hat, ist das klare Ja zum Nein, beziehungsweise das klare Nein zum Ja.
Also eine destruktive Grundhaltung für Satire ist ganz gut.
Und man teilt auch die Meinung über die Wirkung von Satire.
Hat sie jemals dazu geführt, ich weiß nicht, dass die Mehrwertsteuer gesenkt oder ein Krieg verhindert wurde?
Es ist, ich würde sagen, es ist sinnlos. Es fängt ja schon in der Schulzeit an eigentlich. Ne? Also die Leute, die lustig sind, die können sich halt meistens nicht anders verteidigen und haben dann halt sowas, entwickeln Witze und es dann so eine Art zurückzuschlagen, die aber auch meiner Meinung nach meist war halt schon in der Schule.
Aber auch darüber kann man geteilter Meinung sein. Mit dem Ende der DDR kommt die Wiedervereinigung. Auch bei der Zusammenführung des Humors geht nicht alles glatt. Zu unterschiedlich sind die Rezeptionen. Anfang der 1990er rücken Künstler wie Helge Schneider und Harald Schmidt ins Zentrum des Humorgeschehens. Mit seinen schrillen Outfits und seiner Mimik zählt Schneider eher zu den Vertretern der Groteske und des absurden Humors. Harald Schmidt verschiebt die Grenzen des Humors. Er sagt Dinge, die viele Humorschaffende heute so nicht mehr sagen würden.
Der war, wenn man so will, Ausdruck einer ins Zynische gewendeten postmodernen Ironie, die zu der Zeit sehr gut gewirkt hat, eben auch wiederum als Popularisierung einer intellektuellen Haltung auf die Bühne gebracht wurde, und zwar so, dass es jeder spüren und jeder erleben konnte. Und heute, also keine Ahnung, ich sag mal, in Gefolge von 9/11 und vielen anderen Ereignissen sind wir ja insgesamt sehr viel ernster geworden. Umgekehrt aber auch, und das ist dann wiederum, wenn man so will, die entlastende Kehrseite der Medaille, sehr viel ausgelassener und es geht sehr viel mehr. Und manchmal hat man auch den Eindruck, dass es braucht schon sozusagen einer existenziellen Brisanz, damit die Witze und die Komik irgendwie wieder interessanter oder relevanter werden.
Dazu kommt der Comedy-Boom mit Protagonisten wie Mario Barth, der Wiedergeburt des Witzeerzählers und Zotenreißers, eine Art Fips Asmussen 2.0. Und mit Anke Engelke bekommt der hiesige Humor auch eine weibliche Galionsfigur. Und damit wären wir dann in der Gegenwart. Das Kabarett gibt es noch immer, aber
es ist eine bestimmte Generation, immer noch von Männern, die klassisches politisches Kabarett machen. Da sind auch Frauen nicht zu finden. In den jüngeren Formaten, Stand-up, Poetry Slam, da kommen jetzt die Frauen nach und nach durch.
Der Humor ist in den letzten Jahren diverser geworden, betont die Journalistin Daniela Mayer, Autorin des Buches Querulantinnen, Kabarett und Poesie und Redakteurin mehrerer Humorsendungen im ARD-Hörfunk. Auch die Formen sind heute vielfältiger, nicht zuletzt durch den Einfluss der USA.
Also was man merkt, ist vor allem in der Stand-up-Szene, dass sich viele versuchen, an den USA zu orientieren. In den USA gibt es die politischen Comedians, das ist ja ein Begriff, den es bei uns gar nicht so sehr gibt, Political Comedy. Das ist was viele gerne betreiben möchten, auch hier weg vom politischen Kabarett, sondern Unterhaltung und Politik in einem. Das soll ja funktionieren.
Die ironisch, mitunter verächtliche Pose, mit der Harald Schmidt vom Schreibtisch aus die Zeitgeschehnisse bissig und distanziert kommentiert, ist von der performativen Komik eines Jan Böhmermann oder Martin Sonneborn von der Satirepartei Die Partei abgelöst worden. Man stürzt sich ins Getümmel. Zugleich ist Humor umstrittener denn je. Die Rede ist von Redeverboten und einer Cancel Culture. Davon spricht auch der umstrittene Künstler oder, wie er sich selbst im Gespräch bezeichnet, der Influencer Dieter Nuhr.
Cancel Culture funktioniert nicht so, dass man nicht mehr sprechen darf. Cancel Culture funktioniert so, dass das, was man gesprochen hat, so etikettiert wird, dass es in bestimmten Kreisen als Zumutung und nicht mehr zu diskutieren wahrgenommen wird. Natürlich habe ich weiter meine Bühne. Ja, andere Leute haben Probleme, Auftritte zu finden. Das ist bei mir nicht der Fall. Und dafür habe ich ja vielleicht auch zu große Verbreitung. Bei mir ist man damit natürlich vorsichtiger. Aber Es geht in erster Linie darum, dass Leute durch Etikettierung ausgeschlossen werden aus dem Bereich der zivilisierten Diskussionsteilnehmer und dass man ihre Stimme nicht mehr hören muss. Das ist das Wesentliche, was Cancel Culture heute ausmacht.
Konkret nennt Dieter nur die Kabarettistin Lisa Eckhardt, die im Sommer von einer Hamburger Literaturveranstaltung ausgeladen wurde. Titanic-Chefredakteur Moritz Hürtgen sieht da keine Cancel Culture am Werk.
Die Leute, die hier in Deutschland, sagen wir mal, als von Cancel Culture bedroht dargestellt werden, das waren ja in den letzten Monaten konkret Menschen wie Lisa Eckhardt oder irgendwelche anderen Comedians noch. Und diese Leute werden, sobald die Debatte sich um sie dreht, 100-mal so oft befragt, schreiben Bestseller und sowas. Das heißt, es wird überhaupt nichts gecancelt, im Gegenteil. In progressiven Räumen, an Universitäten und wo, da gab es schon immer wahnsinnig viele humorlose Leute, auch gerade im linken Milieu. So, und die werden heute, sind die einfach leichter zu finden, weil die halt Social-Media-Kanäle haben. Das macht sie aber überhaupt nicht mächtiger als damals und es werden auch nicht mehr. Und wer damit nicht umgehen kann, der soll dann halt verstummen, aber bitte nicht herumheulen und so tun, als wäre er in seiner Arbeit oder in seiner Möglichkeit, sich frei zu äußern, konkret bedroht. Weil damit macht man nur wirklich rechtsradikalen Räume auf. Also das ist eine ganz gefährliche Sache.
Ich glaube, dass nicht verstanden worden ist, mit welchen Mitteln Lisa Eckhardt arbeitet. Nämlich mit denen der Verstörung, der Gegenüberstellung von Klischees. Sie selber ist ein Bühnenklischee, ihre Rolle. Sie spielt eine Rolle auf der Bühne.
Dagegen sieht der Medienwissenschaftler Lars Koch ihr Bühnenspiel kritisch.
Wenn Frau Eckhardt sich dann darauf bezieht, dass sie doch hier eigentlich sozusagen in Form von Rollenprosa eine Kritik an bestimmten Stereotypen vornimmt, dann wäre meine Antwort, irgendwie diese Stereotypen, gegen die sie vermeintlich anrennt, die gibt es in der Form gar nicht. Und das, was sie tut, ist eben nicht Dekonstruktion, sondern sie nimmt eine Schwächposition willentlich ein, die darauf abzielt, Ressentiments zu aktualisieren. Also dieses aufklärerische Moment, das sie für sich in Anspruch nimmt, das geht meines Erachtens an der Wirklichkeit und auch an dem Status dieser antisemitischen Ressentiments vorbei, weil da sozusagen gar nichts zu dekonstruieren wäre. Ob man deswegen Lisa Eckhardt von Literaturfestivals ausladen muss, ist, finde ich, eine ganz andere Frage.
Bei der Titanic, die sogar schon von einem Papst verklagt wurde, hat man in Bezug auf das Meinungsklima schon Schlimmeres erlebt.
Ich glaube, man durfte noch nie so viel sagen wie heute. Zu meinen Zeiten, also zu Adenauers Zeiten, da ist noch viel härter zur Widerspruchssache gegangen worden. Es hat die humorlosen Rechthaber und unberufenen Moralapostel auch immer gegeben, die wird es auch immer geben. Aber dass es irgendwo Sprachverbote und Ausladungsgebote gibt, das halte ich für einen koketten Unsinn. Zum Glück haben wir noch eine relativ freie Presse hier unter der Merkel-Diktatur.
Eckhardt Henscheid findet, es werde ein bisschen zu sehr auf Political Correctness geachtet und mahnt zur Gelassenheit.
An Bestrafungswut, auch an Übelnehmerei und dergleichen, das kam in den letzten Jahren stark zum Durchbruch. Aber ich will es nicht dämonisieren. Dass Satiriker dauernd mit einem Bein im Grab und unterm Galgen stehen, soweit ist es immer noch nicht.
Auch die Kabarettistin Idil Baydar, die Drohschreiben des sogenannten NSU 2.0 erhalten hat, erklärt, man könne auf Kritik auch anders als genervt reagieren.
Ich habe Judenstern gesagt in einer Situation und wurde von Juden darauf hingewiesen, dass Davidstern heißt. Ne? Und dann wird dir erstmal klar, ach Kacke, stimmt. Weil ich Judenstern immer nur aus dem Geschichtsunterricht kannte, ist das so drinne, dass man Juden und automatisch so eine Nazisprache verwendet. Ich hätte jetzt auch sagen können, ja nu, das haben wir immer so gesagt. Was heult da denn jetzt? Kann man hier nichts mehr sagen in dem Land? Ich habe ein Recht auf meine Meinung. Oder ich kann sagen, ey, danke für die Korrektur. War Asi, habe ich nicht gewusst. Und kriege dann einen warmen Blick zurück. Ja? Und weiß, hier haben wir was gemacht für unseren Frieden.
Humor in Deutschland bleibt, trotz geografischer Grenzen, noch immer eines. Eine individuelle Angelegenheit. Den deutschen Humor, so viel können wir abschließend sagen, gibt es nicht. Was den einen zu weit geht, geht den anderen nicht weit genug. So war es immer. Und so wird es vermutlich auch immer bleiben. Tragen wir es mit Fassung. Oder besser, mit Humor.
Haben wir gelacht, die Müller
dafür auch bis an die Tür gemacht. Die Müllers haben uns dafür auch noch bis an die Tür gemacht.
Heiterkeit hierzulande. Eine Kulturgeschichte des Humors in Deutschland. Ein Feature von Christian Berndt und Ralf Beiderkellen. Sprecher Gilles Chevalier. Ton Hermann Leppich. Regie Stefanie Lasay. Redaktion Susanne Arth.